Ja, vielen Dank für dieses besonders tolle Lied. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Einstieg auch zur Predigt. Dazu kommen wir aber gleich. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch einen Gedanken weiterführen. Alex, du hast im Gebet schon dran gedacht. Das finde ich toll. Du hast das sehr gut formuliert, finde ich auch. Konnte ich wunderbar meinen Amen dazu geben. Das hast du schön gesagt. Es ist für mich eine besondere Situation, gerade heute als Prediger, wenn man im Grunde Anfang der Woche schon sein Thema klar hat und festlegt, und wir müssen uns ja auch abstimmen, damit das Musikteam und Alex sich entsprechend vorbereiten können. Und dann passiert plötzlich mitten in der Woche etwas, was sozusagen so ein bisschen dein Thema torpediert, und du denkst, eigentlich wäre jetzt was ganz anderes dran. Das macht es ein bisschen schwierig für mich in der Situation. Ich werde trotzdem das Thema predigen, was ich auch vorbereitet habe, möchte aber diese ganzen Bilder und Nachrichten und teilweise auch die Betroffenheiten, ich weiß, dass es ein paar von uns auch selber betroffen hat, mich inbegriffen, mit diesem Jahrhundert-Hochwasserereignis, Starkregenereignis, was wir am Mittwoch erlebt haben. Wir haben auch Wasser im Keller sozusagen und haben den Donnerstag dann erstmal geräumt und geguckt, dass wir irgendwie Land in sich kriegen. Bei uns in der Nachbarschaft sind die Kellerteile richtig abgesoffen. Und es war aber eine gute Erfahrung trotzdem zu merken, dass Menschen zusammenstehen an der Stelle. Und wir haben als Nachbarn wirklich, jeder hat nach jedem geguckt. Und das war eine tolle Erfahrung. Jeder hat geguckt, wo brauchst du Hilfe. Und das war für mich auch ein sehr ergreifender Moment an diesem Mittwochabend. Also es war ein besonderer Tag, den ich auch so schnell nicht vergessen möchte. Ich möchte einen kurzen Gedanken noch mitteilen, und dann geht es wirklich in die Predigt rein. Wir haben vom Bund eine Mail bekommen, ganz aktuell, wo die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Hagen, die sehr betroffen war vom Unwetter. Ihr habt die Bilder aus Hagen gesehen. Das war ja eine der Hotspots sozusagen, der Orte, wo das besonders getobt ist. Und ich möchte das einfach ganz kurz, dieses kurze Statement euch vorlesen. Und dann können wir vielleicht auch im Weiteren an die Geschwister denken, die da auch betroffen sind letztlich. Und vielleicht auch mal überlegen, ob wir dann auch in Zukunft in den nächsten Sammlungen auch schauen, ob da Geldunterstützung, wie auch immer, notwendig ist. Also die ESG Hagen ist durch das Unwetter besonders schwer betroffen worden. Das gesamte Gemeindehaus stand über einen Meter unter Wasser. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden, Gott sei Dank. Als eine Begrenzungsmauer in der Volme, das ist der Fluss in Hagen, der so unglaublich angewachsen ist, brach und das Gemeindehaus, in dem die Gemeindeglieder versuchten, das Wichtigste zu retten, innerhalb von Minuten überschwemmt wurde. So viel die Situation in der EFG Hagen. Und dazu der Pastor Ronald Henschel, ich kenne ihn persönlich nicht, der hat noch was Persönliches dazu geschrieben. Für uns als Gemeinde können wir bisher davon ausgehen, dass niemand verletzt oder gestorben ist. Als Gemeinde müssen wir uns nach der langen, harten Zeit der Corona-Einschränkungen in unserer Stadt nun erneut mit einer extremen Situation auseinandersetzen. Wir werden das tun, was Christen in solchen Zeiten immer tun: solidarisch sein, zusammenhalten, helfen, wo wir können. Und das finde ich ein sehr starkes Statement, und ich möchte jetzt mit der Predigt beginnen, bete aber vorher noch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, ja, manchmal ereignen sich Dinge wirklich aus heiterem Himmel, und man ist wieder vor ganz existenzielle Nöte gestellt in dieser doch manchmal so sicher erscheinenden Welt und Alltagswelt. Und ich möchte nochmal ganz explizit an die Menschen denken, die jetzt leiden. Alex hat das eben sehr schön schon formuliert. Die leiden, die Verluste erlitten haben, deren Existenz bedroht ist. Ich möchte aber auch an die Geschwister in der Hagener Gemeinde denken. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen nahe bist und ja, dass du ihnen Hilfe schickst und dass du ja sie auch seelisch unterstützt. Ja, möchte dich bitten, dass du da, wo jetzt noch Krisenpunkte sind, wo Dämme zu brechen drohen, dass du einfach an der Stelle das Schlimmste ja verhinderst und dass nicht noch mehr Not über die Menschen kommt. Amen. So. Weg da, weg da, weg da. Wir haben keine Zeit. Das war dieses wunderbare Lied, habt ihr toll interpretiert. Hermann von Wehen, glaube ich, genau. ist gar nicht so der klassische geistliche Liederdichter, aber das passte wunderbar. Und tatsächlich gibt es zu diesem Weg da, wir haben keine Zeit, das entspricht ja wirklich auch unserer Zeit. Corona hat das so ein bisschen runtergebremst, aber eigentlich leben wir in einer Zeit, die unglaublich sich beschleunigt hat und wir haben, glaube ich, alle das Gefühl, dass sie sich immer mehr beschleunigt und wir erleben unser Leben tatsächlich oft als ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo vielen vielleicht auch die Puste ausgeht. Und es gibt ein Märchen der Gebrüder Grimm, 1843 in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm das erste Mal publiziert. Das ist das Märchen vom Hasen und vom Igel. Ihr kennt das wahrscheinlich alle gut, ne? Und wenn wir jetzt sagen würden, ich nehme jetzt eine Wette an, also stellt euch den Startbalken vor, da steckt der Hase mit seinen langen Hasenschenkeln, Ohren, der Läufer par excellence. Ich weiß nicht, ob ihr mal Feldhasen laufen seht, also da geht richtig Speed ab und die können auch Meter hoch springen, ihre Tiere. Und dann ist da so der Igel, so ein kleiner, dicker, behäbig. Und ich würde jetzt Wetten sammeln und sagen, so, wer gewinnt das Rennen, Leute? Ich glaube, dass die Quote für den Igel ziemlich unterirdisch wäre. Und tatsächlich machen die beiden einen Wettlauf in diesem Märchen und es geht auch um einen Preis, den sie gewinnen in diesem Märchen, um eine Goldmünze, boah, Goldmünze ist toll, und eine Flasche Branntwein. Ist nicht so ganz politisch korrekt, aber damals war das wirklich was. Und der Hase steht nicht nur als Tier für den perfekten Läufer, sondern der Hase, und das wissen wir, dass Märchen ja auch so als Parabeln funktionieren und die Menschen verstehen die Bilder auch, die da sprachlich verwendet werden. Der Hase weiß natürlich auch, dass er der Schnellste ist. Der ist cool und hat seine Hasennase ziemlich im Himmel gerecht. Und er steht als arroganter Kerl, so wird er auch geschildert, steht er im Grunde für den Großgrundbesitzer. Also der ist nicht nur schnell im Rennen, sondern auch im Leben ist er schnell. Der steht immer vorne an. Wir würden sagen, als sprachliches Bild, der ist mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Und der Igel, klein, krumme Beinchen, ein bisschen dicklich. Der ist nicht so verwöhnt vom Leben. Der weiß, wie sich Arbeit anfühlt. Der weiß, wie es am Boden riecht. Und fühlt sich durchs Laub. Der steht im Bild für die kleinen Bauern, die die Arbeit tun, die in der Bodenkrume wühlen. Und die Story ist insofern witzig, weil alle, die auf den Hasen gesetzt haben, haben verloren. Überraschend. Denn der Igel gewinnt durch einen sehr hinterlistigen Trick. Am Ziel wartet nämlich die Igelin, die Frau des Igelbauern. Und während der Hase losrast, den Igel weit, weit hinter sich lässt, hört er plötzlich von der Zielgeraden, ich bin schon da. Und er kommt an, Zunge aus dem Hals. Da steht der Igel. Klein, dick, krumme Beinchen, ist schon da. Boah. Das Rennen wird wiederholt, weil der Hase kann das gar nicht wahrhaben, dass das so funktioniert. Er ist doch der Schnellste, er ist der Beste, er ist der Coolste. Und das ist das Harte an diesen Märchen, die sind ja nicht immer schön, diese Märchen. Er macht das so lange, bis er tot zusammenbricht. Weg da, ich habe keine Zeit, ich bin der Schnellste und so weiter. Die Moral des Märchens liegt auf der Hand, verachtet mir die Kleinen nicht. Die Igel in dem Märchen, in dem Gleichnis. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Und die Frage ist, wenn wir das so, oder auch die Menschen damals, wenn das so lesen, dann finde ich, stellt sich immer die Frage so, wer bin ich, wo fühle ich mich eher zugehörig? Bin ich eher so eine Igelnatur? Oder bin ich doch eher so ein cooler Hase? Also, das Ganze funktioniert natürlich insofern gut, weil wir natürlich alle auch ein bisschen mit dem Schwächeren fühlen und mit dem Igel fühlen. Und da bleibt natürlich die Schadenfreude auch nicht aus, auch wenn der Igel getrickst hat. Die heutige Textbetrachtung können wir im Lukas-Evangelium lesen und die scheint so ein bisschen diesen Gedanken aufzunehmen, aber doch aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Wir können den Text finden im Lukas-Evangelium, Lukas 13 und da die Verse 23 bis 30. Und es ist eingebunden sozusagen in einen längeren Text. Und das ist quasi nur eine Sequenz. Aber es geht im Grunde in diesem Text um die Frage, wer kommt zu Gott? Das ist die Kernfrage. Ich lese mal 23 bis 30. Einmal fragte ihn ein Mann, also ihn Jesus, fragte ihn ein Mann, Herr, werden nur wenige gerettet? Jesus antwortete, gebt euch Mühe, durch die enge Tür hindurchzukommen. Ich versichere euch, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufstehen und die Tür abschließen wird, dann werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, bitte Herr, mach uns auf. Doch er wird euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Dann werdet ihr antworten, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Dann wird er euch wieder sagen, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt einer wie der andere versäumt, nach Gottes Willen zu leben, fort mit euch. Da werdet ihr jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes neuer Welt seht, doch ihr selbst seid ausgeschlossen. Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden Menschen kommen und an Gottes Tisch Platz nehmen. Wer jetzt noch zu den Letzten zählt, und das ist jetzt so der Kernvers, wer jetzt noch zu den Letzten zählt, wird dann unter den Ersten sein. Und wer heute zu den Ersten zählt, wird dann bei den Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Wir kennen das gut auch so als Sprichwort. Es gibt diesen Text parallel im Matthäusevangelium. Ich habe mich aber jetzt für diesen Lukas-Text entschieden. Die Kernfrage, die hier so im Mittelpunkt der Betrachtung steht, ist, wer kommt in Gottes Haus? Und im Paralleltext, den ich jetzt nicht gelesen habe, da gibt es einen Dialog zwischen Jesus und Petrus und Petrus stellt die Frage, was bringt mir der Glaube eigentlich? Was bringt mir der Glaube? Und das sind ja zwei Fragen, die durchaus nochmal unterschiedlich zu betrachten sind. Und Jesus antwortet wie so häufig nicht sehr direkt und klar, sondern er antwortet in einem Gleichnis und er benutzt das Bild des Hauses. Und er schildert die Situation, dass der Hausherr, der in diesem Haus lebt und Gäste empfängt und eine offene Tür hat, dass er plötzlich die Tür zumacht. Zack, Riegel vor. Und damit ist der Eingang verschlossen. Und übertragen wäre das Haus die Welt Gottes oder der Himmel oder das Paradies oder wie auch immer, welche Bilder da die Bibel für verwendet. Und der Hausherr ist Christus, ist Jesus selber. Die Leute, die nicht mehr reinkommen, verpassen was, was richtig Besonderes, was richtig Großes. Sie verpassen, und das ist auch wieder ein Bild, ein sprachliches Bild, im Jenseits das große gemeinsame Festmahl am Tisch des Herrn, wo alle verdienten Gottesmänner und Gottesfrauen zusammenkommen und mit Gott selber an einer wunderbaren, opulenten Tafel speisen dürfen. Ja, das ist richtig blöd, wenn man da nicht dabei sein kann. Und die Moral ist hier, die Zuhörer, denen Jesus dieses Gleichnis, und das ist hier der Mann, aber eben auch Leute dabei stehen, die Jesus dieses Gleichnis erzählt, das sind Leute, die eigentlich der festen Meinung sind, hey, ich habe ein Ticket. Ich komme mit, ich bin dabei, ist doch klar. Weil wir kennen uns ja, Jesus, und wir haben uns ja dauernd getroffen und sind uns begegnet. Und alle die, die ganz fest der Meinung waren, ich bin dabei, ich muss mich da jetzt nicht mehr groß sorgen und kümmern, die stehen draußen. Das ist schon ein bisschen gemein, finde ich. Das Haus Gottes, was uns auch so als Bild ja sehr geläufig ist, gerät bei Jesus im Grunde zu einem Gegenentwurf zu unserer jetzigen realen Welt. Und damit, und das ist auch spannend, ist es nicht der Ort, wo die geistliche Elite, wo die Theologen, wo die Leute sind, die eigentlich was über Gott zu sagen haben, wo die zwangsläufig hingehören, wo die ihren Platz haben. Die Botschaft ist, dass die Leute, die eigentlich gesellschaftlich von vielen Dingen ausgeschlossen sind, die gesellschaftlich das Nachsehen haben, dass genau diese Leute den Zutritt bekommen und die Frommen, die Leute, die Ämter innehaben, die was zu sagen haben, die Hasenmenschen sozusagen, dass die draußen bleiben, dass die draußen von draußen zu sehen können. Die Ersten, die Privilegierten werden die Letzten sein, die werden das Nachsehen haben. Verlierer werden zu Gewinnern. Das Interessante ist aber, dass Jesus hier keinen präzisen Kriterienkatalog nennt, wer welcher Gruppe zuzuordnen ist. Das wäre ja sehr leicht und sehr simpel. Doch selbst Menschen, so wie es hier auch geschildert ist, die in persönlicher, nachbarschaftlicher Nähe zum Herrn gelebt haben, haben trotzdem automatisch keinen Zutritt. Das Bloße habe ich schon mal von gehört, den kenne ich, reicht nicht aus, sondern es geht letztlich um die innere Haltung und den praktischen Lebensvollzug. Ich persönlich finde Jesu Antwort an dieser Stelle, und ich glaube, da geht es mir genauso wie den Zuhörern Jesu auch, verwirrend, unklar. Und eigentlich gibt es nur zwei Punkte, die dabei etwas Klarheit schaffen. Der Dreh- und Angelpunkt in diesem Mechanismus ist die Beziehung zu Christus und die Orientierung an Gottes Willen. Das ist kein Kriterienkatalog, aber das ist der Punkt, an dem Jesus den Maßstab ansetzt. Vers 27 ist das. Ich habe gerade diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium gelesen und wir kennen Lukas als einen profund gebildeten Mann, Lukas der Arzt, der Historiker. Hier an dieser Stelle lernen wir Lukas nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, nämlich als einen Anwalt. Lukas, der Anwalt der kleinen Leute. Und das Besondere des Lukas-Evangeliums ist in dieser Rolle, die Lukas hier spielt, dass es ein Evangelium ist für Menschen, die Jesus selber gar nicht mehr kennengelernt haben, die Jesus selber gar nicht mehr persönlich getroffen haben. Lukas selber ist ein Autor, ein Evangelist, der nicht zum Jüngerkreis gehört, sondern der später gelebt hat und der im Grunde sein Wissen und das, was er hier auch niederschreibt im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, im Grunde selber recherchiert hat. Das heißt, er hat gearbeitet wie ein Historiker, wie ein Journalist, hat Quellen recherchiert, hat Leute getroffen und hat das sozusagen analysiert und dann aufgeschrieben. Das heißt, der Lukas ist eigentlich etwas in der Situation, wie wir heute, die wir auch Jesus persönlich selber im realen Leben nie treffen konnten. Das heißt, wir sind Menschen, deren Leben sich zeitlich und räumlich von Jesus entfernt hat. Und das gilt auch schon für die Leser des Lukas-Evangeliums. Von daher gleicht die Situation der Zuhörer und der Leser, der Adressaten, an die das Evangelium geht, unserer sehr gut. Und da stellt sich die Frage, was können die Lukas-Leser oder was können wir heute für unsere Lebensfragen bei dieser Distanz an Aktualität noch mitnehmen? Es ist ja tatsächlich eine große zeitliche und räumliche Distanz, die uns trennt, aber es ist auch eine Distanz, die unseren Lebensstil betrifft. Unser Lebensalltag unterscheidet sich doch in vielen Dingen sehr stark von den Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Lukas antwortet darauf und er sagt, einmal was ganz Grundlegendes. Er sagt, egal wie weit das auseinander liegt, wir müssen uns letztlich entscheiden. Das sind die Menschen, die quasi die Adressaten des Lukas-Evangeliums sind. Aber das sind wir bis heute, durch alle Jahrhunderte. Wir müssen uns letztlich entscheiden für diesen christlichen Lebensstil. Wir müssen eine bewusste Entscheidung für Gott treffen. Und diese Entscheidung hilft uns dann auch, unseren Lebensstil zu hinterfragen. Und diese Entscheidung, die darf und muss auch wohl überlegt und abgewogen sein. Sie braucht Zeit. Und sie betrifft meine Entscheidung bezüglich meinen Lebensprioritäten. Und hier besonders zugespitzt mein Verhältnis zu Besitz und Wohlstand. Lukas sagt, dass Armut kein Schicksal ist, in das man hineingeboren wird und das man demütig ertragen muss. Armut und Reichtum erwachsen häufig aus Schuld und Ungerechtigkeit und widersprechen damit Gottes Wille. Und deswegen spitzt sich das auch in diesem Gleichnis so zu. Im Grunde sagt Lukas, das Evangelium, mein Evangelium, ist eine frohe Botschaft, vor allen Dingen für die Armen und für die Benachteiligten. Und für die Reichen eine Warnung. Der Gedanke kommt nicht nur hier vor, sondern an vielen Stellen im Lukas-Evangelium. Ich möchte hier nur zitieren Lukas 6, 24. Das ist ein Vers aus der Bergpredigt, wo Lukas das sehr dezidiert, sehr zugespitzt formuliert. Aber wehe euch, ihr Reichen, ihr habt nichts mehr zu erwarten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Das klingt nicht sehr nett. Lukas 12, Verse 33, da können wir Folgendes lesen. Das ist sogar überschrieben bei mir in der Guten Nachricht Bibel mit Reichtum im Himmel. Verkauft euren Besitz und schenkt das Geld den Armen, verschafft euch Geldbeutel, die kein Loch bekommen, und sammelt Reichtümer bei Gott, die euch nicht zwischen den Fingern zerrinnen und nicht von Dieben gestohlen und von Motten zerfressen werden können. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Reichtum habt. Lukas verurteilt nicht grundsätzlich Besitz und Wohlstand, doch er macht klar, dass sie die Gefahr bergen, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Besitz und Wohlstand gehören in Lukas Botschaft, in Lukas Lebensentwurf eines christlichen Lebensstils zu etwas, das geteilt werden muss. Materieller Wohlstand muss den Blick für die Not des Armen schärfen und damit wird die Welt Gottes aus dem allein jenseitigen Erwartungshorizont ins alltägliche Diesseits geholt. Gottes Reich beginnt schon jetzt, hat schon jetzt in dieser Welt begonnen. Jesus lebt das persönlich vor. Er erzählt das nicht nur, er fordert das nicht nur, sondern er lebt es selber auch. Er sättigt und teilt und setzt sich mit den Ausgestoßenen an einen Tisch. Interessant bei Jesus ist, dass die Ausgestoßenen auch die Reichen sind, die sogenannten Zöllner und Sünder. Auch denen wendet er sich zu, auch die hat er im Blick. Damit wird der Tisch Gottes aus Lukas 13 zum Tisch der Solidarität mit den Ausgestoßenen, mit den Letzten der Gesellschaft. Ohne das Thema jetzt überzustrapazieren, sehe ich trotzdem einen Hinweis auch in der aktuellen Situation, die ich eben schon mal angesprochen habe. Was lehrt uns die Situation, die wir gerade erleben in NRW? Und Alex hat das auch schon eigentlich sehr schön formuliert. Wir lernen bei aller Härte, und ich will da jetzt gar nicht den großen moralischen Finger heben, würde mir nicht zustehen, aber wir lernen doch, dass das Leben auch heute nicht bis ins Detail planbar ist, voraussehbar ist. Und wir erleben gerade jetzt in diesen Tagen, und da bin ich wirklich auch Zeuge, ich habe das selber auch erlebt, habe ich euch davon erzählt, wie dann plötzlich auch Themen wie Solidarität, Miteinander, zugewandt sein in der unmittelbaren Nachbarschaft wieder wertvoll wird und aber auch gelebt wird. Die Menschen, die sich sonst vielleicht immer nur vergleichen und neidvoll aufeinander schielen, sich plötzlich wieder einander zuwenden und die Not des anderen sehen. Und das finde ich in all der Not und all dem Leid, was wir erleben, auch was sehr Positives, was vielleicht auch Werte und den Blick aufs Leben verändern kann. Ich komme zum Schluss. Der Tisch der Solidarität in Gottes Welt ist nicht für die gedeckt, die in der Pole Position des Lebens geboren worden sind, auch wenn es ganz oft so aussieht. Aber, und da bricht dann auch dieses Märchen sozusagen im Bild, man kann sich auch nicht an diesen Tisch schummeln, so wie das listige Igelpärchen das im Märchen gemacht hat. Die Leute, das ist ja sehr radikal in diesem Gleichnis, die vor der Tür stehen und sagen, wir kennen uns doch, Jesus, wir haben uns doch an der Straße begegnet, haben trotzdem keinen Zutritt. Jesus hat einen anderen Blick auf diese Welt und auf uns. Und das ist das, ja, finde ich, Frohmachende an diesem doch sehr strengen Bild auch, an diesem sehr strengen Gleichnis. Und da passt das Lied eben auch sehr gut dazu. Wir brauchen uns nicht mehr abzuhetzen. Wir brauchen nicht mehr rumzutricksen, um ein Stück vom himmlischen Kuchen abzukriegen. Jesus ruft uns, ruft dir, ruft mir zu, komm, alles Notwendige ist erledigt. Das habe ich für dich getan und nun warte ich auf dich. Du musst dich nicht dauernd darum sorgen, genug vom Kuchen abzubekommen, sondern du darfst deinen Nächsten und dessen Bedürfnisse in den Blick nehmen. In Christus lösen sich Kategorien wie erste und letzte, erfolgreiche oder erfolglose, schnelle und langsame auf. Warum? Weil er selbst den Anfang und das Ende alles Seins markiert. In der Bibel heißt es, dass Gott das A, das Alpha und das Omega ist, das A und das O, der Anfang und das Ende. Das können wir lesen in Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin der, der alles erfüllt, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Bleibt die Frage, wer kommt in Gottes Welt? Und obwohl hier kein klarer Kriterienkatalog genannt wird, können wir doch sagen, aus der Botschaft Jesu, die Menschen, die bereit sind, ihren Tisch mit Jesus zu teilen. Die Menschen, die bereit sind, mit denen zu teilen, die Hilfe benötigen. Und damit ist dieses Vertrösten auf das Jenseits ins Diesseits runtergebrochen. Gottes Welt beginnt schon hier und jetzt und heute. Und wenn wir dann noch die Frage von Petrus in den Blick nehmen, die ich jetzt nicht gelesen habe im Matthäus-Evangelium, was habe ich davon, mit diesem Jesus zu leben? Und ich glaube, das interessiert uns häufig viel mehr als dieser Blick auf ein jenseitiges Leben. Mit dem Wissen, dass Gottes Maßstäbe sich von denen der Welt unterscheiden, darf ich, darfst du andere Prioritäten für mein, für dein Leben setzen. Ich muss mich nicht immer darum drehen, ja nicht zu kurz zu kommen, sondern darf den täglichen Stress, immer der Erste sein zu müssen, ablegen. Ein christlicher Lebensstil befreit vom Krampf, sich ständig vergleichen zu müssen, und schenkt deshalb Frieden und Gelassenheit. Amen.